Der Prophet Elisa ist vielleicht weniger bekannt, obwohl er doch einer der wichtigen Propheten des Alten Testaments ist. Von ihm haben wir weniger prophetische Texte bekommen wie in den Prophetenbüchern, aber er tat viele Taten unter dem Volk Israel. Es gibt viele Geschichten über Wunder, die er in Gottes Auftrag getan hat. Manche sind ziemlich seltsam und kaum nachzuvollziehen für uns, ja, wie diese Geschichte hier. Vielleicht ist das die merkwürdigste Totenauferweckung in der ganzen Bibel. Ich möchte den Propheten Elisa zunächst mal geschichtlich einordnen. Die Propheten traten in Israel immer auf, wenn irgendwas schief lief. Israel hielt die Ordnung Gottes nicht mehr ein. Das Volk war im Unglauben, sogar in Abgötterei und Abfall von ihrem Gott. Und Elisa lebte in der wohl schlimmsten Phase des Abfalls im Nordreich Israels, als der gottlose König Ahab mit seiner götzendienerischen Frau Isabel regierte und auch seine Nachfolger, die nicht viel besser waren. Elisa war der Nachfolger des großen Propheten Elia. Unter Elia und Elisa tat Gott viele außergewöhnliche Wunder in Israel. Gott hat zu allen Zeiten Wunder getan und tut es auch heute noch. Aber man kann in der Bibel drei Phasen identifizieren, wo das in besonderem Maß der Fall war. Die erste Phase war der Auszug aus Ägypten unter Mose. Die zweite war Elia und Elisa und die dritte Jesus und die Apostel. Was wollte Gott mit den Zeichen und Wundern erreichen? Israel sollte erkennen und verstehen, wer sein Gott ist. Sie sollten umkehren und glauben. Er hat sie mit diesen Zeichen und Wundern zur Umkehr gerufen. Der Höhepunkt war zweifellos das Gottesurteil auf dem Berg Karmel mit Elia. Da hat Elia durch ein schlichtes Gebet Feuer vom Himmel fallen lassen. Und dann regnete es wieder nach einer dreijährigen Dürre. Und danach trat Elisa die Nachfolge Elias an. Elisa führte den Dienst Elias weiter, ergänzte ihn. So ein spektakuläres Ergebnis wie auf dem Karmel hat Elisa nicht erlebt. Er hat sich auch mit Königen befasst, aber auch viel mit einfachen Menschen aus dem Volk. Er begegnete ihnen in den Nöten ihres Alltags. Er tat in Gottes Auftrag viele Wunder unter ihnen, um ihnen zu helfen. Man ist vielleicht geneigt, Elisa im Schatten Elias zu betrachten, aber zu Unrecht. Elisa hatte nämlich gebeten, dass er den zweifachen Geist von Elia empfangen sollte. Ja, und er hat ihn auch empfangen. Möchte ich hier nicht näher bewerten. Aber entscheidend ist, wofür oder für wen diese beiden Propheten stehen. Elia war der harte und strenge Prophet. Er war ein Bußprediger. Er hat dem Volk die Sünden vorgehalten und hat zur Umkehr gerufen. Er erinnert an Johannes den Täufer. Elisas Dienst dagegen ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Vor allem gegenüber den Geringen und den Schwachen im Volk. Und dadurch schattet er den Dienst des Herrn Jesus selbst vor. Der Name Elisa bedeutet, Gott hilft. Sehr vielsagend, ähnlich wie der Name Jesus, Gott rettet. Damit haben wir den Schlüssel zum Verständnis unseres Textes. Wir betrachten Elisa also in zweifacher Hinsicht. Zum einen als den Diener Gottes, der ein Vorbild im Glauben für uns ist, und zweitens Elisa als Sinnbild für den Dienst des Herrn Jesus an uns. Elisa als Diener und Glaubensvorbild. Für diese Predigt hatte ich die Wahl zwischen drei Abschnitten aus 2. Könige 4. Im ersten Abschnitt kommt Elisa zu einer Prophetenwitwe, die vor dem finanziellen Ruin steht. Elisa vermehrt das letzte Öl der Witwe im Krug so lange, bis sie davon saniert ist. Und dann kommt diese Totenauferweckung des Jungen. Im dritten Abschnitt kocht dann einer der Prophetenschüler ein vergiftetes Gemüse. Elisa wirft das Mehl in den Topf und alles ist auf einen Schlag gut. Und danach macht er 100 Männer mit 20 Broten satt. Uns bleibt noch was übrig. Also ein Speisungswunder. Schon so ähnlich wie beim Herrn Jesus, aber in einer kleineren Dimension. Da würden wir doch sagen, Mensch, das ist doch ein vollmächtiger Dienst. So wünschen wir es uns doch auch, wenn wir dem Herrn dienen. Da ist ein Problem, ich komme dazu, ich mache etwas, das Problem ist weg und Gott wird verherrlicht. So muss es doch sein. Läuft das bei uns so? Sicher, wir sind keine so bevollmächtigten Propheten wie Elisa. Aber trotzdem, alle, die Jesus angehören, durch Buße, Bekehrung und Wiedergeburt, sind auch Diener Gottes. Und das Neue Testament sagt uns ja, jeder von uns hat eine Gabe empfangen, mit der er der Gemeinde dienen soll. Bin ich nun Diener Gottes, dann treibt mich auch oft die Frage um, wie ist das bei mir? Hat mein Dienst denn einen Nutzen? Entsteht daraus Frucht für andere Menschen? Kann Gott dadurch Menschen erreichen? Kann er dadurch Segen wirken? Also, wenn ich ehrlich zugehe, bei mir ist das nicht so wie bei Elisa. Und da liegt mir dieser Predigttext, den wir gehört haben, schon näher. Wenn wir sehen, da läuft nicht alles so rund, wie in den anderen Berichten. Da gibt's Probleme. Das läuft nicht auf Anhieb. Das funktioniert nicht auf den ersten Blick. Ich glaube, das liegt doch unserer Diensterfahrung wesentlich näher. Ist doch auch bei uns so, wenn wir ehrlich sind. Und deshalb stellt sich die Frage, wie gehen wir denn um mit Hindernissen, mit Misserfolgen, mit Enttäuschungen? Deshalb war mir dieser Text schon gleich sehr sympathisch. Jetzt schauen wir uns die Geschichte doch mal näher an. Wir haben zwei Gläubige in diesem Text. Das ist natürlich Elisa und die Frau aus Schunem, die hier namentlich nicht genannt wird. Diese Frau ist vornehm. Sie hat eine gesellschaftlich einflussreiche Stellung. Sie ist wahrscheinlich auch reich begütert. Das Besondere ist, inmitten des ganzen Abfalls ihres Volkes erkennt sie, dass Elisa ein heiliger Mann Gottes ist. Und da entsteht eine Sehnsucht in ihrem Herzen. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Ich möchte eine tiefe Gemeinschaft mit diesem Gott haben, den Elisa hier repräsentiert. Diese Gemeinschaft mit Gott, die sie ersehen, die bekommt sie schon lange nicht mehr in der Synagoge und im Tempel. Aber wenn sie mit Elisa, diesem Mann Gottes, zusammen ist, dann spürt sie etwas von Gottes Gegenwart und seiner Heiligkeit. Und deshalb bereitet sie ihm dieses Quartier und nötigt ihn herein, dass er so oft und so lange wie möglich bei ihr bleibt. Dass sie diese Gemeinschaft erlebt mit dem Gott Israels. Das ist kein Personenkult, sondern ich glaube, es ist eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Ist das auch bei uns so? Suchen wir die Gegenwart und die Gemeinschaft mit unserem Gott. Tag für Tag, ob wir jetzt zu Hause sind oder unterwegs. Hat Jesus nicht nur in unserem Kopf, sondern auch in unserem Alltag ein Wohnrecht? Habe ich mich hier gefragt. Nun, der Segen Gottes für diese Frau lässt nicht lange auf sich warten. Sie sucht keinen bestimmten Segen. Sie sagt ganz bescheiden zu Elisa, ach, ich habe keinen Bedarf, mir geht's gut, ich habe doch eine gute Stellung. Aber Gott sieht den Wunsch ihres Herzens, den sie verschweigt. Sie hat keine Kinder. Es ist für Gehasi, Elisas Diener, offensichtlich. Elisa verspricht ihr dann sogleich einen Sohn, obwohl das menschlich nicht mehr möglich erscheint. Woher weiß er denn, dass das Gottes Wille ist? Macht er hier einfach nur eine leere Versprechung, um sie halt zu trösten? Ja, man könnte vielleicht mal in diese Versuchung geraten, aus Mitleid, dass wir dann billige Vertröstungen machen, aus einem Wunschdenken heraus. Aber das kann sich Elisa nicht leisten und wir auch nicht. Woher kennt er nun Gottes Absicht? Wenn wir die anderen Begebenheiten sehen, die Ölvermehrung, Tod im Topf, das Speisungswunder. Da steht nicht, dass Elisa zuerst immer gebetet hat, um eine Stimme vom Himmel zu hören. Was soll ich denn jetzt machen? Und dann hat er das Richtige gesagt oder getan. Elisa hatte Gottes Stimme in seinem Herzen. Er war so mit seinem Gott verbunden. Er lebte mit ihm. Gottes Gedanken waren in ihm lebendig. Und dann konnte er direkt sprechen. Und das waren Gottes Worte. Ja, Gott möchte auch, dass wir innerlich so mit ihm verbunden sind. Dafür hat er uns den Heiligen Geist geschenkt. Ja, er leitet uns in alle Wahrheit. Er erinnert uns an alle Worte Gottes. Und er stellt uns ständig Jesus vor Augen. Und macht uns Jesus groß. Ja, lasst uns vom Heiligen Geist erfüllt sein. Stärken wir den Heiligen Geist in uns. Und dann können, ist das, was wir sagen und tun, nicht mehr von uns, sondern es kommt von Jesus. Nun erhält also die Frau aus Schunem ihren Sohn. Sie genießt ihren Segen einige Jahre. Und dann geschieht plötzlich ein Unglück. Der Junge stirbt plötzlich, vielleicht durch einen Hitzschlag oder sowas Ähnliches. Ich denke, es ist auch die Realität heute, in der wir leben. Da geschieht ein Wunder. Gott erbarmt sich eines Menschen. Er segnet ihn, er beschenkt ihn und dann plötzlich wieder eine Tragödie. Meinen wir dann resignierend, ach, naja, war doch nicht Gottes Wille, hab mich doch getäuscht. Aber die Frau denkt nichts dergleichen. Wohin soll sie gehen mit der Not des Todes? Zu ihrem Gott. Sie sucht Gottes Gegenwart im gottlosen Israel, aber wofür ist sie zu finden? Da, wo der heilige Mann Gottes ist. Schunem ist ein Dorf, das liegt im Norden Israels, so südlich von Nazareth ungefähr, bis zum Berg Karmel, der ist südöstlich von Haifa. Sind es mal, schätze ich, 30 bis 40 Kilometer. Also schon eine ganze Ecke. Also, keine Zeit verlieren. Mit Vollgas auf dem Esel zum Berg Karmel. Ihr Mann sagt sie nichts. Der wundert sich nur, warum will denn meine Frau außerhalb eines Neumonds oder Vollmonds ein religiöses Ritual vollführen? Ja, also ein völlig heidnisches Denken, merkt man. Ja, der versteht nichts von ihrem Glauben. Ja, aber das ist ihr Glaube. Mein Gott findet eine Lösung für mein Problem. Sie wirft sich nieder vor Elisa. Er versteht nicht, warum. Elisa war nicht allwissend. Wenn wir einen Heiligen Geist haben, dann heißt es nicht, dass wir auch alles wissen. Wir sind nicht Gott. Ja, er war und er blieb abhängig von seinem Gott. Und ganz besonders in der Krise zeigt sich das. Ja, und dann kommt der Aufschrei des Herzens dieser Frau. Sie aber sprach, habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Sag dich nicht, du solltest mich nicht täuschen. Ja, das klingt wie eine bittere Anklage, aber ich glaube nicht, dass es das war. Es war einfach der Aufschrei ihres verzweifelten Herzens, das aber geglaubt hat. Ihre Tat, nämlich dass sie zu Elisa gelaufen ist, die redet viel lauter als ihre Worte. Ja, das erinnert mich an den Vater dieses besessenen Jungen, der zu Jesus schrie, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, das ist eigentlich ein widersprüchlicher Satz. Ja, ich nenne das die Paradoxie des Glaubens. Nämlich, dass ich eigentlich gar nicht glauben kann, obwohl ich das will. Ja, aber das ist der Glaube, den Gott erwartet. Da gibt es nichts zu glauben und zu hoffen. Tod ist tot. Aber ich klammere mich trotzdem in tiefster Verzweiflung an meinen Gott. Und ich erwarte nichts von mir oder meinem großen Glauben, sondern alles vom Allmächtigen. Und da ist Elisa sich in dem Moment sicher, dass Gott den Jungen auferwecken will vom Tod. Sonst hätte er Gehasi sich ja nicht den Befehl gegeben, jetzt geh mal dahin und leg mal den Stab auf sein Gesicht. Aber die Frau lehnt diesen Vorschlag ab. Sie sagt, so wahr der Herr lebt, so wahr deine Seele lebt, ich lasse nicht von dir. Also sie will sich nicht mit einem Ritual zufrieden geben. Nein, sie will mehr. Sie will die Gegenwart des Propheten selbst. Auch das ist kein Unglaube. Ja, das spricht ihr ganzes Verhalten dagegen. Ich denke, sie erwartet sogar die Auferweckung ihres Sohnes. Ja, sie möchte aber noch mehr als das. Sie will die Gemeinschaft mit Gott. Sie sucht Gottes heilige Gegenwart. Sie will Gott in ihrer Nähe haben, angesichts des Todes in ihrem Haus. Sie sucht nicht nur Gottes Gaben und seine Segnungen, sie sucht ihn selbst. Und da frage ich mich, geben wir uns mit frommen Ritualen zufrieden? Dass wir den Gottesdienst besuchen, dass wir Abendmahl nehmen, dass wir fromme Gewohnheiten pflegen. Das sind alles gute Dinge, bitte macht das weiterhin, will niemand davon abhalten. Aber suchen wir ernstlich und aufrichtig Gottes Nähe und Gegenwart? Oder suchen wir nur seine Gaben und seine Segnung? Wie wichtig ist es uns, dass wir eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus haben? Elisa kommt dann nach Schunem zu dem toten Kind. Und dann beginnen die Probleme in seinem Dienst. Gehasi legt den Stab auf das Gesicht des toten Kindes. Oh Schreck! Funktioniert nicht. Vielleicht hat er sich gefragt, oder fragen wir uns auch, wenn wir auf Hindernisse stoßen, warum funktioniert jetzt mein Glaube nicht? Ich habe doch so viel gebetet. Warum greift Gott jetzt nicht ein? Was habe ich denn falsch gemacht? Habe ich mich getäuscht? Habe ich mich doch verhört? Bin ich Opfer meines Wunschdenkens oder meines Optimismus geworden? Ja, da quälen die Zweifel und bringen solche Fragen hervor. Und Elisa tut das einzig Richtige, er geht ins Gebet, um von seinem Gott eine Antwort zu erbitten. Offenbar hat er den Eindruck, dass Gott ihn bestätigt. Also macht er weiter. Nun macht er es so, wie sein Vorbild Elia, das bei dem Sohn der Witwe in Zarphat gemacht hat, da gab es auch so eine Totenauferweckung. Er gibt alles. Er macht eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Er wärmt den Körper. Und wieder passiert nichts. Funktioniert wieder nicht. Was tun? Elisa wird nervös. Er läuft unruhig im Haus herum. Was soll ich denn der armen Frau jetzt sagen? Es klappt doch nicht. Geht leider nicht, ich habe mich doch getäuscht. Nein, geht nicht. Kann doch nicht aufgehen. Also, weitermachen. Er geht wieder nach oben zu dem Kind. Gleiche Prozedur nochmal. Was ging da wohl in Elisa vor? Der war mit Sicherheit unruhig und in Anspannung. Aber er geht trotzdem nicht auf, er macht weiter. Warum kann er das? Weil sein Blick im Glauben fest auf seinen Gott gerichtet ist. Trotz der Unruhe, trotz der Anspannung. Vielleicht geht es uns manchmal auch so. Vielleicht gerade, wenn wir uns um Menschen kümmern, Menschen seelsorgerlich dienen, sie begleiten. Vielleicht ist der Mensch ungläubig oder er hat schwere Probleme. Vielleicht ist seine Seele schwach oder sogar verfinstert. Und dann reden wir mit ihm, wir beten ihn, begleiten ihn, vielleicht über Jahre. Und da scheint sich nichts zu ändern. Immer die gleichen Probleme. Und da fragen wir uns, hat das überhaupt einen Wert? Dringt da überhaupt was ein, was ich da sage? Oder rede ich da gegen eine Wand? Hat es denn Wert, was ich da mache? Soll ich da nicht lieber aufgeben, mich lohnenderen Aufgaben zuwenden? Ich schaffe es nicht, da was zu verändern. Ja, du schaffst es wirklich nicht. Elisa hat es auch nicht geschafft, einen physisch Toten zum Leben zu erwecken. Und genauso wenig schaffen wir das, einen geistlich Toten zum Leben zu erwecken. Das ist eine niederschmetternde Tatsache zunächst mal für uns, der wir uns stellen wollen. Ich kann einem anderen nicht helfen. Ich kann ihn nicht verändern. Elisa ging es auch so. Aber der hat nicht aufgegeben. Er ist dran geblieben und hat weitergemacht in Abhängigkeit von seinem Gott. Ja, das ist ein trotziger Glaube. Nicht aufgeben. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Elisa als Sinnbild für den Dienst des Herrn Jesus an uns. Wir müssen zunächst mal eines zur Kenntnis nehmen. Die Tatsache, dass ich einem anderen nicht helfen kann, ist ungeheuer befreiend. Das entbindet mich nämlich von der Verantwortung und der Angst, nämlich dass es auf mich ankommt. Also bei einem physisch Toten ist das selbstverständlich, aber das ist bei einem geistlich Toten auch so. Es ist allein Gottes Aufgabe, einen Toten aufzuerwecken. Und auf wen kommt es an? Auf Gott, der allein lebendig macht. Und bei Elisa ist es genauso. Gott macht den Jungen lebendig. Wie wir wissen, Mund-zu-Mund-Beatmung macht Tote nicht lebendig. Selbstverständlich. Und dann frage ich mich, ja, warum ist die Geschichte denn so abgelaufen? Da waren keine Zuschauer in dem Zimmer. Elisa war ganz allein. Es geschah für Elisa selbst und für uns. Elisa lernte, ich habe es nicht in der Hand. Ich bin total abhängig von meinem Gott. Und zweitens wird Elisa für uns zum Hinweis auf Jesus. Ja, es ist ein Bild für mich auf Jesus, wie Elisa sich immer wieder über den Jungen beugt, ihn wärmt. Er versucht gleichsam, ihn sein Leben einzuhauchen. Genauso dient der Herr Jesus an uns, an unserer Seele. Genauso wird Jesus durch den Heiligen Geist an einem Menschen. Wenn er ihm das Wort Gottes vor Augen stellt, er wärmt den toten Geist, er bläst ihm sein eigenes Leben ein. Und der Heilige Geist stellt ihm Jesus vor Augen. Und das tut Jesus. Das tue nicht ich. Und deshalb möchte ich uns sehr ermutigen, dass wir scheinbar hoffnungslose Fälle niemals aufgeben, sondern ihnen weiterhin dienen und ihnen nur Jesus vor Augen stellen. Und ich muss das hier bekennen, ich war selber jahrelang so ein hoffnungsloser Fall in meinen Augen. War sehr schwach und ich hatte mich völlig aufgegeben. Ich fühlte mich mehr tot als lebendig. Aber ich habe ständig Predigten gehört, wo mir Jesus und sein Wort vor Augen gestellt wurden. Und das war die göttliche Medizin. Und das hat meine Seele gesund gemacht. Gott wirkt auf Menschen manchmal auf eine ganz verborgene Weise, die wir nicht nachvollziehen können. Ja, der Junge niest beim Aufwachen erst 7-mal. Ist doch komisch, oder? Sehr unverständlich. Aber nicht das Niesen ist entscheidend. Hier ist aber das 7-mal, ja, da steckt Gott dahinter. Ja, die 7 ist ein Hinweis auf Gott. Gott allein weiß, wie er mit einem Menschen umgehen muss, damit ihm geholfen wird. Wir verstehen es oft nicht. Daher möchte uns der Text ermutigen, bleibt dran in eurem Dienst für Jesus, egal was passiert oder nicht passiert. Auch wenn nicht viel geschieht, was man unmittelbar sieht. Gebt nicht auf, resigniert nie, macht weiter. Oder wenn du selber in Not bist, wenn es dich selber betrifft, Jesus gibt dich nie auf. Bleib bei ihm, bleib in seiner Pflege und warte auf ihn. Noch zwei Worte der Ermutigung, Hebräer 10, Vers 36. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Also dranbleiben, ausharren, weitermachen, bis Gott endlich durchbricht. 1. Korinther 15, 58. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Es ist nie vergeblich, was wir im Herrn tun. Auf Latein heißt das so schön non frustra, nicht vergeblich. Das Wort kennen wir. Wir werden nicht frustriert, weil wir uns vergeblich für Jesus abmühen. Im Gegenteil, wir nehmen noch zu im Dienst des Herrn. Non frustra, nicht vergeblich, weil es nur auf Jesus ankommt und nicht auf uns. Darum möchte der Herr uns ermutigen, dass wir weiter fröhlich Jesus dienen. In dem Dienst, den er uns geschenkt hat. Und dann überlassen, was ihm, wann und wie er handelt. Amen.